SWR 2 Wissen.
Hieronymus Bosch war bekannt für seinen Teufel. Es gab mehr Leute, die ein Gemälde der Hölle möchten, als der Himmel. Es gibt nichts im Himmel. Es gibt nur einige Leute, die da eigentlich nichts tun und mit einigen Engeln da sitzen. Und naja, das sind nicht die tollen Bilder. Die tollen Bilder sind immer die Hölle.
Es ist ein Mahnmal an den Betrachter, dass man eben dadurch angeleitet wird, den möglichen Versuchungen, die im Alltag zugegen sind, eben zu entgehen bzw. stark zu sein, sich nicht verleiten zu lassen.
Was mich besonders interessiert hat, dass sich Bosch so unterscheidet von den anderen Malern seiner Zeit, dass man den sich nicht einfach so anschauen kann und konsumieren kann. Bewundern schon, aber der ist halt nicht einfach so schön und zumindest scheinbar leicht verständlich, sondern es sind vielen Bildern so ungeheuer viele Figuren, und wenn man dann noch diese Grotesken sieht, dann ist man eigentlich erstmal ganz wie vor dem Kopf gestoßen und weiß eigentlich gar nicht so recht, was man da denken soll.
Der Maler Hieronymus Bosch, Meister der Fantasiewelten. Eine Sendung von Martina Konrad.
Vor 500 Jahren starb der niederländische Maler Hieronymus Bosch. Am 9. August 1516 wurde er in 's-Hertogenbosch begraben. Nur dieses eine Datum aus seinem Leben ist bis heute gesichert. Boschs Meisterwerke aber hängen im Prado in Madrid, in der Berliner Gemäldegalerie, im Museum Rotterdam und in Venedig. Sie erzählen Geschichten, die zwischen Himmel und Hölle spielen. Dämonen und Zwitterwesen verschlingen und verhöhnen Menschen und quälen sogar Heilige. Käfer verbinden sich mit Fischkörpern und tragen Männerköpfe. Nackte Menschen werden aufgespießt und wie Saiten auf Harfen gespannt. Es gibt albtraumhafte Szenen von Feuersbrünsten und ausweglosen Türmen auf den meist religiösen Bildern. Selbst im Paradies tummeln sich groteske Höllenwesen.
Es ist aber leider immer noch so, dass wir die meisten Darstellungen nicht wirklich entschlüsseln können.
Katrin Dibala ist Kuratorin der Berliner Gemäldesammlung. Sie hat zusammen mit Restauratoren gerade Johannes auf Patmos analysiert, ein Frühwerk von Hieronymus Bosch. Zu sehen ist der Evangelist Johannes, der in einer Vision das Ende der Zeiten erkennt und in einem Buch niederschreibt. Auf den ersten Blick ein eher traditionelles mittelalterliches Bild. Johannes sitzt auf einem kleinen Hügel und blickt zu einem Engel auf, der ihn auf die Erscheinung Marias am Himmel aufmerksam macht. Im Hintergrund der Szene sieht man eine in hellbraun und grün gemalte Fantasielandschaft. Doch die Apokalypse ist nicht fern. Ihr erster Bote ist ein kleines Monster rechts unten. Ein Zwitterwesen mit einem Menschengesicht, Brille und Flügeln, darunter Käferleib und Echsenschwanz. Bosch allegorisiert hier einen Teufel, der Johannes das Buch stehlen will. Die winzigen Ärmchen des Käfers deuten auf die niederländische Redensart »kurze Arme haben« hin, was bedeutet, dass kein Diebstahl gelingen wird. Auf dem Kopf der Figur brennt ein Feuer. Es symbolisiert die Herkunft aus der Hölle. Die Geschichte setzt sich auf der Rückseite des Gemäldes fort. Hier hat Bosch in einer runden Scheibe um das göttliche Sonnenauge herum mit hellen Grautönen die Passionsgeschichte Christi gemalt. Im schwarz-grauen Nebel verstecken sich schemenhafte fliegende Fische und nackte Gestalten, die dem Betrachter das Hinterteil entgegenstrecken. Was mag das bedeuten?
Ja, wenn wir das wissen, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Denn es ist generell so, die Fabelwesen und die Symbolhaftigkeit in Boschs Werk, das ist zum Teil immer heute noch ein Rätsel. Generell kann man sagen, dass diese Mischwesen allesamt negativ konnotiert sind und das Böse darstellen. Wenn man das dann auch hier auf dieses Bild übertragen wollte, dann umschwirrt eben das Böse, die Verführung der Welt, eben auch unsere Welt, die Christus eben durch den Kreuzestod erlöst hat.
Schon in diesem Frühwerk macht Hieronymus Bosch sein ganz eigenes Universum auf, das er in der Folgezeit mit immer fantasievolleren Elementen ausbauen wird. Geboren wurde Hieronymus Bosch vermutlich um 1450 ins Herzogenbosch als Jun van Acken. Er stammte aus einer Malerdynastie, die wohl von Aachen nach Holland eingewandert war. Denn Großvater, Vater, Brüder und Onkel trugen den Namen van Acken. Als drittem Sohn war Jun das Erbe der väterlichen Malerwerkstatt verwehrt. Er heiratete eine begüterte Patriziertochter und wohnte am Großen Markt. Dort hatte der Künstler wohl eine Werkstatt mit mehreren Gesellen. Stolz nannte er sich nach seinem Heimatort Herzogenbosch ab etwa 1490 dann Hieronymus Bosch. Soweit die dürftigen Lebensdaten. Was aber wissen wir über die rätselhaften 24 Gemälde und 20 Zeichnungen, die bis heute erhalten sind? Sind die dargestellten Dämonen und Fabelwesen wirklich Ausgeburten einer überbordenden Fantasie? Oder gibt es vielleicht doch reale Bezüge? Angeblich hat Bosch seine Geburtsstadt nie verlassen. Herzogenbosch ist die Hauptstadt der Provinz Nordbrabant im Süden der Niederlande. In der 150.000 Einwohnerstadt geht es normalerweise recht beschaulich zu. Aber im Bosch-Jubiläumsjahr drängen sich durch die engen, kopfsteingepflasterten Gassen Hunderttausende Menschen. Sie besichtigen die Stadt und steigen auf das Dach der Kathedrale.
Wir sind hier bei der St. Jan, das ist die Kathedrale von der Stadt Herzogenbosch. Und mein Name ist Twan van Driel und ich bin von der Stiftung National Monument St. Jan. Und Hieronymus Bosch ist geboren rund 1450. So, wenn er ein junger Mann war, 10, 20 Jahre alt, hat er gesehen, was hier gebaut worden ist. Und wenn Sie gleich das mehr im Detail anschauen, dann werden Sie sehen, dass diese Skulpturen eigentlich nichts mit der Religion zu tun haben. Das hat viel zu tun mit der Art und Weise, wie die Leute damals gelebt haben. Es sind Musikanten, es sind Tiere. Da sehen Sie zum Beispiel einen Affe mit seinem Jungen. Es gibt Potzenmarker, das sind Narren. Und Sie sehen eine Anzahl Sachen, die Hieronymus Bosch verwendet hat. Teufel. Es gibt auch eine Eule, die steht an die andere Seite.
Und einen Dudelsackpfeifer, Dämonen, aufgespießte Heilige. Auf den gotischen Bögen tummeln sich über 90 monströse Skulpturen, die Bezüge zu den Gemälden von Hieronymus Bosch haben. Aber damit nicht genug. Auf einer Bootsfahrt durch die Grachten der Stadt begegnet man weiteren Elementen aus den Bildern des mittelalterlichen Malers. Die Kanäle sind zum Großteil mit Häusern überbaut. Ein Stadtführer informiert gerade eine Gruppe Touristen aus Deutschland.
Wasser und die Stadt spielen immer zusammen. Und die Hieronymus-Bosch-Route, die hat ein Teilstück von fast 200-300 Meter. Das ist ziemlich eng und dunkel. Man nennt das auch das Höllentor. Zum Beispiel in Venedig, da gibt es ein Teilstück von einem Triptych und ganz am Ende ist das hell und das soll der Himmel sein. Wahrscheinlich hat er sich beeinflussen lassen, was er damals alles hier gesehen hat.
Hieronymus Bosch kannte das Leben in Herzogenbosch offenbar genau. Er studierte die Menschen und ihre Eigenheiten und nahm Elemente seiner Umgebung in seine Kunst mit auf. Auch das ist in den letzten Jahren näher untersucht worden. Viele seiner Gemälde zeigen verheerende, lodernde Höllenfeuer, die Menschen und Tiere quälen und Häuser zerstören. Bosch selbst hatte als Kind erlebt, wie ein Großteil der Stadt durch einen Brand vernichtet wurde. Vielleicht hörte er die Schreie der Feueropfer noch monatelang in seinen Albträumen. Wer weiß es, mehr als 500 Jahre später. Zu den wenigen biografischen Fakten, die von Bosch überliefert sind, gehört ein Eintrag in den Rechnungsbüchern der elitären Liebfrauenbruderschaft von Herzogenbosch. Er belegt, dass der Künstler dort 1488 Mitglied wurde. Das war gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die oberste Schicht der Stadt. Zwar bezahlten die Ordensbrüder den Maler nicht gerade üppig, aber durch sie erhielt er Kontakt zum damaligen europäischen Hochadel und Klerus. Voller Stolz nennt sich Jun van Acken jetzt Hieronymus Bosch. Der Kunsthistoriker Stefan Fischer hat über den holländischen Künstler promoviert.
Es sieht doch so aus, dass er erstmal einfache religiöse Werke gemalt hat, eher kleinere wie eine Kreuzigung oder eben die Johannes- und die Hieronymus-Darstellung, also die kleinen Tafeln. Und dann wahrscheinlich erst so in den 1490er Jahren mit der Anbetung der Könige, die für Stifter in Antwerpen geschaffen worden ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er da dann überregional bekannt wurde. Und da sieht man auch schon, dass es ein sehr ambitioniertes Werk ist, das sehr detailreich ausgeführt worden ist. Und danach wurde er wohl immer bekannter. Und dann gab es eben diese großen Werke für den Adel, die dann zwar auch religiöse Themen haben, aber wahrscheinlich dann oft gar nicht mehr für Altäre oder für Kirchen gedacht sind. Wie etwa der Garten der Lüste, der sicherlich anders einer Hochzeit in Auftrag gegeben worden ist und dann eben in einem Palast zu sehen war.
Boschs Gemälde fanden ab 1488 ihren Weg nach Madrid, Venedig und Rom. Die Bedeutung des Ortes Sertogenbosch für die Bildwelt des Künstlers wurde freilich bis vor wenigen Jahren kaum wahrgenommen. Im Mittelalter war die holländische Stadt, 80 Kilometer von Amsterdam entfernt, ein Handelszentrum für Stoffe und Metallwaren. Hier trafen sich Handwerker, Bettler, Mönche und Könige. Auch Philipp der Schöne von Spanien war hier zu Gast. Und es kamen viele Pilger, denn die Kathedrale von Sertogenbosch war Wallfahrtsort. Auf dem Gemälde der Landstreicher, auch der Hausierer genannt, steht eine entsprechende Figur im Mittelpunkt.
Da ist ein älterer Mann dargestellt, der eben auch schon einiges durchgemacht hat und dann eben doch den Weg zu Gott findet.
Die Leute, die damals diese Gemälde gesehen hatten, sollen sich selber identifizieren mit der Landstreicher.
Erklärt der holländische Bosch-Experte Thomas Friens. Auf dem Bild sieht man den Reisenden ohne Hab und Gut, mit zerrissenen Kleidern. Er kommt aus dem Nichts und geht ins Nirgendwo. Er ist nur kurze Zeit an einem Ort präsent. Eine Allegorie auf das Leben in der irdischen Welt, die auch für den mittelalterlichen Menschen ohne Bildung leicht zu erfassen war.
Das sind natürlich sehr viele Alltagsbeobachtungen, was ja eigentlich typisch für die Zeit des Humanismus und der Renaissance ist. Aber ihm geht es nicht so sehr darum, die Dinge in ihrer Erscheinung zu erfassen, also etwa das Fell des Hasen oder wie genau die Atmosphäre aufgebaut ist und sich erklären lässt, also wie man das bei Dürer oder Leonardo finden würde. Sind eigentlich sehr viele Alltagsbeobachtungen, die man eben auch moralisieren kann. Und er baut sie eben so dann etwa in die Höllendarstellung ein oder einfach nur, um beim Hausierer oder in anderen Bildern eben zu zeigen, wie ambivalent, wie gefahrvoll das Leben auf der Erde ist. Das ist eben nicht so perfekt und ideal, sondern der Mensch ist eben da immer hin und her gerissen und droht immer seinen Seelenheil zu verlieren.
Letztendlich geht es darum, den Menschen auf Abwägen zu bringen, in Versuchung zu führen. Beim Antonius war es zum Beispiel so, er hat sich ja in die Wüste zurückgezogen und auf der Mitteltafel dieses Werkes, die Versuchung des heiligen Antonius, sieht man auch eine ganze Schar, kann man sagen, unheimlicher Wesen, Zwitterwesen, die zum Teil auch so eine Mönchskutte tragen oder eine Nonnentracht. Und die Legende Aurea überliefert zum Beispiel, dass diese heidnischen Priester versuchten, Antonius in der Wüste von seinem Glauben abzubringen. Und das stellt Hieronymus Bosch eben mit diesen seltsamen Fabelwesen dar.
Die Versuchung des heiligen Antonius ist eines der wichtigsten Werke von Hieronymus Bosch. Da gibt es einen Lautenspieler mit Schweinekopf. Denn die weltliche Musik wird als Ursprung für die Triebhaftigkeit des Menschen angesehen. Aber auch dickbäuchige Mönche tauchen auf, ein Symbol für Völlerei. Ein gespaltener, hohler Baumstamm steht für das weibliche Geschlecht und die Sünde. Dazwischen tummeln sich Kopffüßler-Dämonen, ein auf dem Kopf stehender lebender Krug führt die Sense. Ein Fisch mit Heuschreckenbeinen und gepanzertem Schwanz frisst einen kleineren Artgenossen. Und ein buckliger Teufelsbote in Vogelgestalt auf Schlittschuhen bringt die Anklageschrift für Antonius. Hier verstecken sich Lebensweisheiten wie »Der Große frisst den Kleinen« oder »Auf dünnem Eis kann man einbrechen«. Doch Bosch verknüpft in seinen Zwitterwesen nicht nur Allegorien und Sprichwörter, sondern schöpft auch aus vorhandenen Bildquellen.
Ja, er ist wahrscheinlich der erste fantastische Maler, aber Fantastik an sich, Monstermischwesen hat es im Mittelalter durchaus schon gegeben. Also Monster gehören zum mittelalterlichen Weltbild vom Anfang an dazu. So wie es eben schöne harmonische Dinge gibt, so gibt es auch seltsame, heute würden wir sagen Hybride in der modernen Wissenschaften, also Monströse, die dem eben nicht entsprechen. Das Monströse taucht also auf am Rande des Christentums, es kann in Träumen auftauchen, die Halluzinationen von Kranken werden auch häufig so als etwas Seltsames, Groteskes beschrieben. Es können auch Allegorien sein, also Sinnbilder, die erstmal seltsam aussehen, aber wo eben jedes Körperglied eine bestimmte Symbolbedeutung hat. Und für Bosch insbesondere wichtig sind die sogenannten Drollerien. Das sind also Motive in den Kirchen, an den Chorgestühlen etwa, auf denen die Geistlichen gesessen haben. Oder aber auch in Stundenbüchern. Das waren auch religiöse Bücher, die aber sehr kostbar illuminiert waren und die vor allem für den Hochadel bestimmt waren. Also das waren dann Werke, mit denen die Laien unterrichtet wurden. Und sie sollten offensichtlich den Leser oder Betrachter erstmal zum Thema hinleiten, damit er sich dann im nächsten eben mehr mit den religiösen Kernthemen beschäftigt.
Diese Drollerien hat Bosch wohl in den Büchern der Bruderschaft studiert, besuchte er doch die Lateinschule der Mönche. Monster und Bestien zierten damals aber auch Pilgerabzeichen, die auf Mänteln und Stöcken in der ganzen Stadt Sertogenbosch zu sehen waren. Hieronymus Bosch lebte in der Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit. Er muss ein feines Gespür für das Lockern religiöser Bindungen und die Verschiebung hin zum irdischen Dasein gehabt haben. In seinen Bildern mischen sich zum ersten Mal in fantasievoller Weise Heiligengeschichten und weltlicher Alltag. Der Künstler war Moralist. Seine Bilder erzählen noch heute ungewöhnliche Geschichten zwischen Versuchung und Beharren im Glauben, zwischen irdischer Lust und himmlischen Verheißungen. Da verwandeln sich Engel im Flug in fliegende Echsen. Ein Fisch wandert in die Unterwelt. Menschen haben Dämonenköpfe. Der Teufel nimmt vielfältige Gestalten an.
Die Fabelwesen und die Symbolhaftigkeit in Boschs Werk, das ist zum Teil immer heute noch ein Rätsel. Generell kann man sagen, dass diese Mischwesen allesamt das Böse darstellen.
Alle im Mittelalter glauben, dass der Teufel besteht und dass er irgendwelche Form annehmen kann, wie er möchte. Und Boss nutzt das und macht jeden Teufel anders. Und auch sagt er eigentlich, wenn der Teufel nur schrecklich wäre, dann war das gar nicht so ein Problem, weil dann würden wir alle, wenn wir den Teufel erkennen würden, fliehen. Aber Boss sagt, die Teufel, die sind nicht schrecklich, sondern die versuchen uns zu verleiten. Oft sehen sie ganz toll aus und mit schönen Farben. Also die Teufel von Bosch sind ganz, ganz anders als alle anderen Teufels, die von anderen gemacht werden.
Ob Hieronymus Bosch selbst Erfahrungen mit diesen Teufeln und Dämonen gemacht hat, wissen wir heute nicht. War er vielleicht selbst dem Alkohol, der Wollust oder der Völlerei verfallen? Merkwürdig auch, dass er nie mit der Kirche in Konflikt geriet. Er malte Mönche und Nonnen, deren Treiben er oft scharf kritisierte. Etwa ihre kulinarischen Laster, ihre Habgier. Dennoch hatte er offenbar die schützende Hand der Bruderschaft, des Adels und des Klerus über sich, in deren Auftrag er Bilder malte. Der Künstler hat offenbar Wert darauf gelegt, dass seine Gemälde auch für Bauern und Handwerker verständlich waren, die sich die hochbezahlten Arbeiten nie hätten leisten können. Einige der Bilder hingen wohl ursprünglich in der Kathedrale von Sertogenbosch und christlichen Einrichtungen, sodass sie für jedermann zugänglich waren. Bosch mischte nicht nur religiöse Themen mit Alltagswelten, sondern garnierte Elemente, die nur Insider kannten, wie die mittelalterlichen Drollerien mit volkstümlichem Aberglauben. Auch wenn seine Symbolwelten bislang nur ansatzweise entschlüsselt sind, die Wissenschaftler sind sicher, dass die Zwitterwesen und Tiere Botschaften enthalten. Die Kröte etwa steht für Verdorbenheit. Auf einem Geschlechtsteil platziert, ist sie sogar das Symbol für die Todsünde Wollust. Und die Wollust findet sich in Boschs Bildern immer wieder. Mal als Krug, mal als Dudelsack, mal als Messer zwischen den Ohren. Ein umgekehrter Trichter steht für eine betrügerische Absicht. Fast immer sind es Mahnungen, die den Menschen des Mittelalters durchaus geläufig waren, sagt Kunsthistoriker Stefan Fischer.
bei der Eule, also bei dem Steinkauz insbesondere, den Bosch sehr häufig malt. Da weiß man, dass er als Jäger der Nacht eben ein sehr negatives Symbol ist, der also für Verführung, für Sünde steht. So ein Bündel negativer Eigenschaften, aber eigentlich nicht positiv benutzt wird.
Der Garten der Lüste, das heute wohl berühmteste Werk von Hieronymus Bosch, verlässt das Prado-Museum in Madrid nie. Neuere Forschungen datieren es auf 1503. Bosch soll es für die Hochzeit Heinrichs III. Von Nassau-Breda gemalt haben. Gedeutet wird es als eine Art Anleitung für das Gelingen des Liebesspiels und gleichzeitig als Mahnung vor den Gefahren, die dem Ehepaar drohen. Alle Details des Triptychons künden von der Schönheit und dem Reiz der Frauen, die die Sinne der Männer blenden und die Triebe entfesseln. Bosch hat hier viele Szenen miteinander verwoben. Hauptbilder sind die Schöpfung der Welt, das himmlische Paradies und die Hölle. Alle Bilder zeigen Boschs Zwitterwesen und Symbole. In der Höllenwelt gibt es zudem Kröten, Kreuzchen, nackte Menschen, durchbohrte Ohren und Musikanten zuhauf. Hier taucht auch der sogenannte Kackstuhlteufel auf. Ein blaues Monster, das auf einem goldenen Toilettenstuhl sitzt. Seine Füße stecken in goldenen Krügen. In den Schnabel seines Vogelkopfes schiebt sich das Wesen einen verdammten Menschen. Sein nackter Unterleib ist noch zu sehen. Unter dem Stuhl fallen bereits verschlungene Menschen in eine blaue Blase und von dort direkt in die Unterwelt. Das Verschlingen und Wiederausscheiden ist ein Hauptmerkmal der Hölle. Es könnte als eine Strafe für Sünder der Wollust gelesen werden. Auf den ersten Blick wirkt der Garten der Lüste wunderbar bunt und fantasievoll. Bei näherer Betrachtung aber wird das Gemälde zum Abbild der Begierde, der Sünde. Ein Teufelswerk.
Der Mensch ist eben schwach und natürlich lauert überall der Teufel, der dann noch den letzten Anstoß gibt, dass der Mensch dann eben strauchelt und dann ein Sünder wird.
Man darf sagen, dass Hieronymus Bosch ein Neuerer in der Kunst war, indem er eben eine ganze Vielfalt an unterschiedlichen Figuren, vor allem Monstern, Fabelwesen, Mischwesen in seinen Bildern darstellte.
Und was eben auch besonders ist, dass es so eine Art, ja, man nennt das so wissenschaftliche Inversion gibt, dass eigentlich die Themen, die ursprünglich sehr groß und zentral dargestellt werden, also die Vorbildlichen, die Heiligen, dass die oft sehr klein sind und dass die Welt sehr groß ist, dass die Monster drumherum in der Fläche, im Bildraum sehr in großer Anzahl, in großer Menge dargestellt werden. Und das ist auch dieser mystische Zug, dass man als Betrachter sich erstmal durch die Bilder durcharbeiten muss, bis man eigentlich das entdeckt, was das Wesentliche ist und woran man sich orientieren kann, also an die Vorbilder, an die himmlischen Mächte. Und das ist wirklich ein ganz neues Bildkonzept, was es vorher so nicht gegeben hat.
Hieronymus Bosch ist vielmehr ein Stil als eine Person eigentlich.
Die Bilder von Hieronymus Bosch wurden bereits zu seinen Lebzeiten vielfach kopiert, imitiert und in zahlreichen Drucken, vor allem Kupferstichen, über Europa verbreitet. Die kleinteiligen Werke voller Einzelgeschichten und fantastischen Wesen wurden zum Maß für die Künstler zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
Heute ist vielleicht vielen der Maler Pieter Bruegel der Ältere fast noch bekannter als Bosch, aber in seiner frühen Phase, als Bruegel Kupferstiche angefertigt hat, die dann in einem Verlag veröffentlicht wurden, dann hat er seine eigenen Zeichnungen mit Bosch in Venedig, also Bosch hat es erfunden, versehen, also gar nicht mit seinem eigenen Namen.
Auch nachfolgende Künstlergenerationen haben sich vom Universum Hieronymus Boschs inspirieren lassen. Der Maler Francisco de Goya etwa und sein Kreis. Oder die Surrealisten, allen voran Salvador Dali. Der Schriftsteller Henry Miller oder die Rockband Deep Purple. Die verwendete für ein Plattencover eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Boschs Bild Die musikalische Hölle und setzte ein kleines Foto von der Band in die Mitte.
Er hat eine sehr, sehr große Fantasie. Aber es ist nie Fantasie nur für die Fantasie. Er ist, glaube ich, im ersten Platz ein sehr intellektuelle Künstler. Alles, was er gemacht hat, jeden Detail, hat eine sehr deutliche Bedeutung. Und er hat es immer wieder gelungen, eine bekannte Botschaft neu zu repräsentieren, auf eine neue Weise.
Im Jubiläumsjahr begeben sich ins Herzogenbosch viele Besucher und Kunstfreunde auf die Spuren des Malers. Zwar ist keines seiner Bilder mehr hier, doch in den dunklen Kanälen und in den Parks stehen Skulpturen, die Motive seiner Gemälde nachbilden. Der Kackstuhlteufel zum Beispiel, fliegende Fische oder Käfer in Rüstung. Über die Ecke am Markt, an der Boschs Geburtshaus stand, schweben nachts Lichtillustrationen und im Museum erweisen zeitgenössische Künstler dem ersten großen Meister der fantastischen Kunst ihre Referenz. Lust und Schrecken, Versuchung und Höllenqualen, Glaube und Aberglaube. Kein Künstler malte die menschlichen Sehnsüchte, Abgründe und Ängste so anschaulich, aber gleichzeitig auch so rätselhaft und mystisch wie Hieronymus Bosch. Er starb reich, aber kinderlos an Pleuritis, einer Lungenkrankheit. In der Kathedrale von Sertogenbosch fand heute, vor 500 Jahren, die Trauerfeier statt.
Die Messe war in dieser Kapelle und er wurde hier aus dieser Tür, da wurde hier rausgetragen und das steht auch da. Wo, das wissen wir nicht, aber am 9. August 1516, da war seine Beerdigung.